Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Sie hören Musik für einen Gast am Mikrofon Barbara Basting. Mein Gast ist heute der Künstler Anselm Stalder. Anselm Stalder zählt zu den bekanntesten Schweizer Künstlern seiner Generation, einer Generation, die in den 70er und 80er Jahren ihre ersten wichtigen Ausstellungen hatte. Anselm Stalder ist aber nicht nur Künstler, sondern auch Dozent an der Hochschule der Künste Bern. Anselm Stalder, Sie sind in Rheinfelden geboren und in Helikon aufgewachsen. Da musste ich erst einmal auf der Karte nachschauen, wo das ist. Ein kleines Dorf im Fricktal, gleich bei Rheinfelden. Wie sind Sie dort aufgewachsen?
Mein Vater war Pfarrer in Helikon. Und Pfarrer haben ja in der Regel schöne Häuser, in denen sie wohnen. Und auch das war ein Haus, das zwar keinen Keller hatte, dementsprechend feucht und kalt war. Mit Holzöfen, die wir als kleine Kinder dann beim morgendlichen Einheizen auch beobachten durften und melden mussten, wenn die Feuer am Ausgehen waren. Eigentlich eine unheimlich glückliche, unbeschwerte Zeit in einem Dorf, vollkommen auf dem Lande.
Pfarrhaus, das ist natürlich wirklich so ein bisschen der Inbegriff der Idylle mit vielen Kindern, mit vielen Geschwistern. Wie viele Geschwister hatten Sie?
Ich habe einen älteren und einen jüngeren Bruder, aber da waren auch natürlich viele Kinder aus der Nachbarschaft. Das war eine Bande, mit der man gespielt hat, sich im Dorf rumbewegt hat. Also eine Situation, die man sich kaum mehr vorstellen kann.
Und wie aus dem Handbuch für Pädagogik, so sollen Kinder aufwachsen.
Ja, oder wie man sich aus den Kindernbüchern eher imaginiert, denn als es wirklich je stattgefunden hat.
Jetzt ist ja diese Situation vielleicht auch für Ihre weitere Entwicklung prägend gewesen. Ich meine, ein Pfarrhaus bringt vielleicht bestimmte Zwänge mit sich. Das protestantische Pfarrhaus hatte sehr prägende Wirkung für ganze Generationen, nicht nur positive.
Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass es sich eben nicht um ein protestantisches Pfarrhaus gehandelt hat, sondern um ein altkatholisches. Das heißt, das ganze reduzierte pietistische Programm war da eben nicht weg. Also das war wirklich anwesend. Und ich denke mir, mit etwa 5,5, 6 Jahren sind wir dann umgezogen von Helikon nach Schönenwerd. Das war aus einem ländlichen dann in ein Industriedorf, weil Schönenwerd, Ballischuhfabriken, das ganze Dorf bestimmende Geschichte. Und das war dann auch ein Pfarrhaus, das eben vor 1870 eben eine katholische Kirche war, dementsprechend den ganzen Auslauf Klosterkirche. Und wir sind da auch auf der Seite des Kreuzgangs parallel zur Kirche liegenden Gebäude haben wir gewohnt. Ich hatte da ein kleines Reich für mich alleine, also was auch sich nicht mit meinen Kollegen, neuen Kolleginnen und Kollegen getroffen hat. Die haben alle in sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt und wir eigentlich so in einer kirchlich-aristokratischen Situation, obschon wir nicht aus solchen Zusammenhängen stammen.
Das kirchlich-aristokratische, das spielt natürlich auch ein bisschen auf die Bildung an, die in den Pfarrhäusern, sicher auch in den altkatholischen Pfarrhäusern, eine wichtige Rolle gespielt hat. Was haben Sie denn da schon mitbekommen?
Also mein Vater stammt aus bäuerlichen Zusammenhängen und sein ältester Bruder war Theologieprofessor und er hat dann auch Theologie studiert als Jüngster. Da muss man sich vorstellen, dass aus einem interessierten Familienzusammenhang Leute eben Studien gemacht haben und dann unheimlich sich auch angestrengt haben, aus dem was zu machen. Was dazu geführt hat, dass wir zu Hause eigentlich eine sehr debattierfreudige Situation hatten, wo viel über Politik, über Religion, über lokale Verhältnisse gesprochen wurde. Und vielleicht weniger jetzt das intellektuelle Klima wirklich reflektiert wurde. Das war mir auch nicht bewusst.
Mhm. Aber war es ein offener Haushalt auch so, dass viele Gäste eingeladen waren? Das ist ja auch charakteristisch für Pfarrhäuser.
Ja, klar, das gibt natürlich die ganze kirchliche Hierarchie, die zu jenen Jahreszeiten dann eben erscheint oder nicht erscheint. Und da hat man dann schon auch die Versteifungen spüren können. Das war dann nicht mehr so entspannt und lustig. Man hat dann schon auch gemerkt, es gibt da rabiate hatte Konflikte, andere Ansichten und die Stimmung war dann in der Regel sehr, sehr angespannt.
Und sind Sie dann auch so richtig religiös erzogen worden? Sie haben schon gesagt, da gab es Diskussionen, aber es ist ja auch so, eine religiöse Erziehung kann ja einengend sein, kann befreiend sein, kann beides sein, nicht?
Also so wie ich das aus dem jetzigen Blickwinkel betrachte, sind wir zu nichts gezwungen worden. Wir konnten da entscheiden, ob wir das wollten. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich nicht zur Kirche ging, weil mich das so schwer beeindruckt hat, dass ich das irgendwie nicht in den Griff bekommen habe. Und da liegt natürlich eine Sache, und die ist dann, glaube ich, doch prägend. Man ist ja als Pfarrerskinder immer einerseits beteiligt am Betrachten des Rituals, also man erlebt das als beeindruckend. Gleichzeitig ist man aber auch an der Inszenierung des Rituals beteiligt. Und dieser Konflikt zwischen diesen beiden Dingen, der hat mich schon wohl eher zum Skeptiker gemacht als zum Euphoriker und mir auch gezeigt, dass auch wenn man die Inszenierung kennt, das einen auf keinen Fall daran hindert, dann doch zu 100% beeindruckt zu sein von dem, was man mit inszeniert hat.
Also Sie konnten den Blick hinter die Kulissen werfen. Und
ja, also wenn man halt das Osterfeuer vorbereiten muss und gucken muss, dass das wirklich auch brennt, auch wenn es regnet, und gleichzeitig weiß man, was es im christlichen Zusammenhang bedeutet, das Feuer.
Es muss brennen.
Aber es muss wirklich brennen. Und wenn man dann nachher mit diesem Feuer in die Kirche geht und in verschiedenen Stationen in der dunklen Kirche dann die Osterkerze angezündet wird, klar, dass man beeindruckt ist davon, aber gleichzeitig auch weiß, wenn ich dann von der Osterkerze die Kerzen auf dem Hochaltar anzünden muss und mir das einfach minutenlang nicht gelingt und man spürt, dass da hinten dran eine Audienz wartet, bis es endlich weitergeht, dann ist es schon klar, das sind wie zwei Sichten auf eine Geschichte, die ich glaube, als Künstler nach wie vor irgendwie weiter brauche.
Holen wir doch an der Stelle noch ein bisschen weiter aus, Anselm Stalder, und hören wir Ihren ersten Musikwunsch an, der vielleicht auch mit dieser Welt zu tun hat.
Den habe ich auch genau aus dem Archiv meines Vaters ausgewählt, aus diesem Grund, weil das nun ein Beispiel ist von Musik, die auf diese Beeindruckung natürlich voll zielt. Da geht es nicht darum, zu zeigen, wie wird das gespielt. Das soll man nicht zur Kenntnis nehmen. Das ist von Francesco Cavalli aus der Vespro della Beata Vergine von 1656, eine Sonata. Thank you.
Das war von Francesco Cavalli aus der Vespro della Beata Vergine, eine Sonate, hier in Musik für einen Gast, heute mit dem Künstler Anselm Stalder. Anselm Stalder, wir haben über Ihre Herkunft gesprochen, frühe Prägungen. Sie studierten dann ab 1976 zunächst Philosophie, Ethnologie und Kunstgeschichte in Basel. Und dann gibt's rasch einen Bruch, das steht in Ihrer Biografie, wich bald nach Rom aus. Wie muss man sich denn das vorstellen? Es klingt ja dramatisch.
Ja, ganz so dramatisch ist es nicht. Aber ich bin eigentlich nach dem obligatorischen Militärdienst irgendwie zu unstrukturiert gewesen, um nicht irgendetwas zu machen, was gewisse Regeln aufgestellt hätte. Und dann habe ich eben angefangen zu studieren. Und ich habe Ethnologie, Kunstgeschichte und Philosophie studiert, wobei der Schwerpunkt in diesen zwei kurzen Semestern, in denen ich das gemacht habe in Basel, auf der Ethnologie lag. Und die interessiert mich eigentlich nach wie vor weiter. Aber ich habe mich in der gleichen Zeit auch intensiv mit Zeichnen beschäftigt und dann beim Aargauer Kuratorium mich um Stipendien beworben und habe da dann 1976 10.000 Franken bekommen, was ein Riesengeld war zu der Zeit. Und als wir da mit Freunden zusammengesessen sind und getrunken haben, gefeiert, dass es jetzt da Geld gibt, habe ich gesagt, ich gehe nach Rom.
Warum Rom?
Das weiß ich auch nicht. Ich habe das einfach so gesagt. Und wenn man sowas in die Welt setzt, muss man sich nachher auch daran halten.
Also es war nicht so die klassische Bildungsfahrt?
Überhaupt nicht. Ich habe überhaupt nicht über die Nase rausgedacht, sondern gesagt, ich fahre nach Rom, so in einer Geste mir selber Mut zu machen, aus diesen 10.000 Franken jetzt wirklich was zu machen. Und bin dann auch nach Rom abgereist.
Mit Italienischkenntnissen?
Nein, mit Unkenntnissen. Also ich konnte kein Italienisch. Und hatte so ein Wörterbuch, Sprachtrainingsbuch und ziemlich hochfahrende Pläne. Also ich wollte ein Atelier finden in Rom und wirklich ein Jahr lang da bleiben und meiner Sache eine Grundlage geben.
Und wie war das dann, als Sie dann dort angekommen sind? Was haben Sie dann
realisiert? Ich bin da angekommen und bin vom Bahnhof in eine Pension, möglichst eine billige, und habe dann eine Zeit lang gewohnt und habe dann Wohnungen gesucht, Ateliers gesucht und gemerkt, das geht so nicht. Auf jeden Fall bin ich dann halt regelmäßig in gleiche Restaurants am Abendessen gegangen und habe dann einmal gefragt, ob er nicht irgendwo wüsste, wo ich ein Zimmer mieten könnte für mich alleine. Und dann ging er auf die Straße und ist mit einer Frau zurückgekommen, die hatte eine Pension in dem gleichen Haus. Die Pension muss man sich so ein bisschen wie bei Fellini vorstellen. Also im Sommer hat es da Rucksacktouristen und im Winter Studenten aus ganz Italien, die in Rom studiert haben. Und da habe ich dann sehr schnell Italienisch gelernt, weil man sonst nicht überleben kann. Und ich war der Einzige, der ein Zimmer für sich hatte. Die anderen haben da alle in sehr beengten Verhältnissen gelebt. Und da habe ich primär gezeichnet.
Und gezeichnet aufgrund dessen, was Sie in Rom gesehen haben? Das ist ja die Stadt voller Kunst.
Also ich meine, ich hatte eben ganz früh schon Künstler und Künstlerinnen in der Schweiz kennengelernt. Also meine Eltern wohnten in der Nähe einer Galerie, die wurde von Elisabeth Kaufmann geführt. Und zwischen der Galerie und dem Pfarrhaus stand ein Bauernhaus und da hat Martin Diesler und Agnes Barmettler drin gewohnt. Und ich bin zu Max Matter in Aarau im Gymnasium zur Schule gegangen.
Wichtige Künstler aus dieser Zeit.
Hatte also eigentlich schon so zwischen 16 und 18 eine ziemlich intensive Information darüber, was da läuft. Meine Eltern hatten mir dann das Kunstforum abonniert und da war ich dann in kürzester Zeit wirklich einfach über das, was in Amerika und in Europa läuft, bestens informiert. Ich habe eigentlich wie ungesund extrem viel aufgenommen.
Also haben Sie sich auch ein Stück weit daran orientiert, denn Rom natürlich, ist ja für die Gegenwartskunst natürlich nicht so ein guter Ort eigentlich.
Und dann war ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich verarbeite eigentlich, was ich im Kunstforum lese und was ich an Ausstellungen sehe. Ich muss irgendwo hin, wo das nicht der Fall ist, also wo ich überprüfen kann, passiert dann noch was, wenn ich diese Anregungen und diese Freunde drumherum und die Diskussionen mithören kann, die haben. Weil die waren alle am Anfang ihrer Karrieren und ich natürlich noch viel jünger und konnte dem sehr schön zugucken, ohne selber da drin bestehen zu müssen.
Also dann war diese Isolation, die in Rom da entstanden ist, durchaus auch produktiv in dem Sinne, so ein bisschen eine eigene Welt zu schaffen.
Die war eigentlich schon gewollt.
Ja. Und haben Sie ein bisschen mitbekommen, was in Italien damals lief? Das war ja politisch auch sehr aufgewühlte Zeit.
Ich habe mich wirklich nicht darum bemüht, Kunst zu sehen, auch Antike nicht. Mhm. Ich habe in der Nähe des Bahnhofs gewohnt, in dieser Pension, und da gab es an der Piazza del Popolo ein Kino, das hieß Planetario. Und das Planetario war ein ehemaliges Planetarium, eben eine Halbkugel. Und da saß man auf Küchenhockern auf einem Holzboden und konnte sich so einen nehmen und sich hinsetzen, wo man wollte. Und das war ein Programmkino, eines der wenigen, das Filme mit Untertiteln gezeigt hat. Also konnte man auch da extrem Italienisch lernen. Und ich habe sehr viel Zeit im Kino zugebracht und sehr viel Zeitung gelesen. Einen Fernseher hatten wir da nicht. Da musste man in die Bar gehen, um sich über politische Ereignisse zu orientieren. Und ich habe mir dann natürlich ganz schnell die Kioske gemerkt, wo man die Zeit kaufen kann, wo man die NZZ kaufen konnte. Und das waren dann schon Zeitungen, die mir etwas gespiegelt haben, was die Römer-Realität ganz anders gezeigt hat. Weil das war Brigate Rosse-Zeit, Aldo Moro ist in der Zeit, in der ich in Rom war, entführt und getötet worden. Und die Studenten, mit denen ich zusammengelebt habe, die waren politisch sehr radikalisiert. Also ich habe da auch intensiv mitbekommen, wie junge Leute auf diese ganze Situation reagieren. Und das Klima war natürlich nicht ohne Spannung.
Und anders als in der Schweiz vermutlich.
Vollkommen anders als in der Schweiz. Aber das war eine wirklich große Herausforderung. Und der Moment zu überprüfen, kommt jetzt da etwas oder nicht, das habe ich natürlich nicht geplant. Da bin ich reingeschlittert. Aber das habe ich vielleicht intuitiv gemerkt, dass ich jetzt was ändern muss, wenn sich das wirklich weiterentwickeln soll.
Machen wir hier vielleicht einen kleinen Zwischenhalt. Ja. Hören wir Ihr nächstes Musikstück, Anselm Stalder?
Ja, das ist ein Stück aus Hardcore Chamber Music, gespielt von Hans Koch, Martin Schütz und Freddy Studer. Es wurde 1995 aufgenommen und heißt BQ144. Und vielleicht kommen wir dann später noch drauf, was das für eine Bewandtnis hat. Thank you.
Koch, Schütz, Studer, Hardcore Chamber Music, BQ 144, Anselm Stalder, Musik für einen Gast mit Ihnen. Was verbindet Sie mit dieser Musik?
Mich verbindet zuerst mal mit Hans Koch etwas und weniger mit der Musik. Ich habe 1988 im Centre Culturel in Paris eine Ausstellung machen können, die ich über 3 Wochen dort vor Ort gemalt und eingerichtet habe. Die war verbunden mit der Ausstellung in der Kunsthalle in Basel, im selben Jahr im Frühling in Basel und im Herbst dann in Paris. Und eingeladen wurde ich von Werner Dückerin, der damals seine Intendanzzeit in Paris mit meiner Ausstellung eröffnet hat. Und für den Eröffnungsabend war Hans Koch als Solist eingeladen und er hat dann mit einer aufblasbaren Weltkugel im Theater des Centre Culturel Suisse ein Solokonzert auf seinen Blasinstrumenten gegeben. Und das war meine erste Begegnung mit ihm. Die Musik war mir schon ein bisschen bekannt, weil ich auch Werner Lüthi, der ja so das Urgestein dieser Leute ist, gekannt habe über Martin Diesler. Und da hat sich so eine Freundschaft ergeben mit großen Pausen, aber man trifft, läuft sich wieder über den Weg und es ist eigentlich immer extrem freundschaftlich, wohlgesinnt und mir hat schon der Titel Hardcore Chamber Music, also die Kombination von High and Low, die Kombination von unglaublichem Drive und gleichzeitig dann doch den Fähigkeiten, die Musikgeschichte irgendwie einbauen zu können. Das hat man ja in kurzen Sequenzen auch gehört. Und der Hans ist ja auch jemand, der eine ganz klassische Instrumentalistenausbildung hat und die dann nach kurzer Zeit im Orchester an den Nagel gehängt hat und sich anders orientiert hat. Und das ist etwas, das, da gibt es eine gewisse Nähe vom Werdegang her oder von den Entscheidungen, die man trifft.
Also vielleicht auch eben von diesem Umgang mit Tradition, Reflexion, wenn ich das raushöre.
Es ist wohl weniger die Musik, weil ich kann mir das ja auch nur in sehr bestimmten Momenten, es läuft nicht bei uns zu Hause.
Das hätte ich jetzt als nächstes gefragt, das erträgt man ja nicht immer.
Nein, ich höre das ganz bewusst, dann ist es aber ein Entscheid, Musik zu hören. Und ich habe extrem Mühe mit Hintergrundmusik und das eignet sich natürlich auch nicht, das muss man wirklich genau hören.
Wir sind jetzt in den 80er Jahren angekommen. Sie sind ja dann mal aus Rom zurückgekehrt, Anselm Stalder. Und Sie hatten dann in den 80er Jahren ja so einen richtigen Karriereschub, also als junger Künstler. Sie hatten 81 4 Ausstellungen mit 25 Jahren. Und dann waren Sie eigentlich in den wichtigeren Häusern der Schweiz überall vertreten. Ich habe nur mal nachgeschaut, Winterthur, Aarau, Solothurn, Basel, Dieter Köpplin im Kupferstichkabinett hat Sie 2 gezeigt in den 80er Jahren. Sie waren in der Kunsthalle, Sie waren im Ausland, Beumanns von Beuningen in Rotterdam, Sie waren im Kunsthaus Zürich. Also ein richtiger Schub und natürlich an der Biennale 84. Mich würde interessieren, wie haben Sie das damals erlebt, so diesen Schub als junger Mensch? Man kommt voll an, man kann so durchstarten und gleichzeitig muss man ja auch schauen, wie man damit umgeht.
Also ich war ja eben 77, 78 in Rom und bin dann nach Basel zurückgekehrt, weil ich eben meine Freunde von dem kurzen Studium in Basel hatte, auch weil Elisabeth Kaufmann zu der Zeit eine Galerie in Basel geführt hat. Da war es für mich klar, das sind die Anknüpfungspunkte, weil ich wusste, ich werde nach Rom nicht wieder zurückgehen. Das ist eine Episode und jetzt kommt was anderes. Und in dem Jahr hat sich das Klima vollkommen verändert. Also ich bin da in eine Stadt zurückgekommen, die eben nicht mehr gleich war.
Inwiefern?
Man konnte merken, dass 81, dass da was in der Luft liegt.
Also auch quasi infolge der Zürcher Jugendunruhen vielleicht?
Infolge ja? Oder gleichzeitig. Ich würde gar nicht von Folge reden, weil es gab da die Stadtgärtnerei in Basel, lange besetzte Zone, es gab den Schlotterbeck, also all die Anfänge von Zwischennutzungs-, Besetzungsgeschichten. Also bin ich da in ein brodelndes Klima eigentlich zurückgekommen, das ich eher als verschlafenes Nest verlassen hatte. Ganz klar, dass man da sofort ganz andere Beziehungen herstellt, andere Leute kennenlernt. Ich musste mich auch wieder um Geld bemühen, weil es ist mir so ein bisschen was übrig geblieben von den 10.000.
Immerhin.
Und habe dann das Glück, gleich noch mal 3 Monate nach Paris fahren zu dürfen, 1979. Und als ich dann aus Paris zurückkam, dann war es wirklich da. Dann konnte man es spüren. Und da war dann auch Jean-Christoph Ammann schon an der Kunsthalle in Basel.
Der war also der Regenmacher dieser Jahre, ja, für die junge Kunstszene.
Und der war eben jemand, der sich halt in die Ateliers gewagt hat. Der ist dann wirklich dahin gegangen.
Warum gewagt?
Ja, weil es auch andere Leute gibt, die das nicht tun.
Also, aber das ist ja jetzt nicht in dem Sinne ein Risiko in den Künstler.
Nein, aber der hat es auch nicht gescheut, dann Leuten zu sagen, dass er das nicht interessant findet oder nicht gut findet.
Also er hat den Dialog gesucht.
Und ich habe das eigentlich eher zuerst vermieden, weil ich das Gefühl hatte, ja, das ist möglicherweise ein bisschen zu früh. Mhm. Und habe dann aber doch auch beim Eidgenössischen Stipendium eingegeben und das wurde auch ausgestellt und er hat das da gesehen und hat angerufen und ist vorbeigekommen. Und ich war da gerade damit beschäftigt, meine erste großformatige Bilderserie, die ich in Paris vorbereitet hatte, zu malen. Wusste natürlich von Martin Disler, der 1979 die große Ausstellung hatte in der Kunsthalle. Also da kam sehr viel zusammen. Und das war ein ganz offenes Gespräch und hat sofort mich mit vielen Leuten in Basel in Verbindung gebracht, was dann auch zu dieser ersten 1981er Ausstellung mit Vivian Sutter, Alex Silber, Ruth Himmelsbach, Miriam Kahn und Anna Winterler mit einer Performance und Christine Brodbeck auch mit einer Performance zusammengebracht hat und ein Klima bestimmt hat, das schon 3/4 Jahre später eigentlich schon wieder weg war.
Warum wieder weg? Was ist dann passiert?
Weil das natürlich war eine Director's Choice und nicht eine Gruppe, die sich zusammengefunden hat.
Okay, jetzt für diese Ausstellungsgruppe. Okay,
für diese Gruppe.
Ich meine, ansonsten war das ja eigentlich eine sehr produktive Zeit für die Kunst dieser 80er Jahre, wo sie doch auch etwas breiter auch angekommen ist in der Gesellschaft.
Ich glaube, es gab ein verbindendes Element und das war die Musik in diesem, weil darüber hat man kommuniziert, da hat man sich auch gefunden. Die Plattenläden damals, es gab noch keine CDs, waren Orte intensivsten Austauschs. Also das, was heute Austauschbörsen im Internet sind, waren damals eben die Vinylplattenläden. Weil man anders an die Musik ja gar nicht rankam. Also es ging darum, dass Leute nach London fuhren oder in die USA fuhren und eben Musik heimbrachten oder Kontakte aufbauten und diese Sachen importierten. Und darüber hat sich eigentlich die ganze Sache Szene verbunden, Performance, Tanz, Musik, Theater und so weiter.
Und vielleicht machen wir hier einen kleinen Abstecher zu Ihrem nächsten Musikwunsch, Anselm Stalder, denn der hat mit dieser Zeit zu tun.
Ganz klar hat er mit dieser Zeit zu tun. Ich habe damals meine Frau Johanna kennengelernt und sie hatte eine riesen Plattensammlung, weil sie als Tanzlehrerin eben aktuelle Musik intensivst gehört und angewendet hat. Und da bin ich auf Lizzie Mercier-Declou gestoßen. Zuerst auf eine Schallplatte und dann später in Paris auf eine CD, die 1984 ohne Titel erschienen ist, glaube ich, nicht ganz legal. Aber das passt auch sehr gut und das Stück heißt Momo.
La maladie laisse à désirer.
Wir haben hier in Musik für einen Gast zuletzt über das Kunstklima der 80er Jahre in Basel gesprochen. Und da gehörte auch diese Musik von Lissy Mercier-Desclous hinein, Anselm Stalder. Lassen Sie uns einen Sprung in die Gegenwart machen. Ich würde eigentlich gerne mal ein wenig wissen, wie sich Ihr Alltag als Künstler gestaltet. Wie macht man Kunst oder wie machen Sie Kunst? Denn es gibt ja bei Ihnen nicht nur die materielle Komponente, wir haben schon gehört, Zeichnen, Malen, es gibt aber auch viel Konzeptarbeit, es gibt skulpturale Arbeit, Inszenierung und da gibt es diesen mythischen Ort des Ateliers, über den Sie selber schreiben im Katalog zu Ihrer Ausstellung in Solothurn im Jahr 2012. Das Atelier, ich zitiere, ist ein ineinander geschachtelter Mehrfachkörper, der die Beobachtung des rennenden Lärms im Kopf begünstigen muss. Was ist das Atelier? Ist das
also ein mit dem Atelier ist, und das wird, glaube ich, aus dem Text auch deutlich, natürlich nicht das Atelier des 19. Jahrhunderts gemeint, wie man das eben auch in Bildern ja immer wieder vorgeführt bekommt und nachher in der Fotografie Corbea gezeigt wird, wo man Maler in weißen Hemden und Krawatten mit trockenen Pinseln sieht, wie sie die auf die Leinwand halten, um so lange auszuhalten, bis die Foto dann gemacht ist. Das ist damit nicht gemeint. Es ist auch keine sentimentale Geschichte, sondern es geht eigentlich darum zu überlegen, wo lässt sich Konzentration herstellen, wo ist Produktion möglich, und das kann auch ein mentaler Raum sein, es kann auch unterwegs sein. Also es geht nicht darum, hier ein Rezept zu liefern, wie das einzurichten wäre, sondern eher die Komponenten zu finden, die überhaupt Produktion möglich machen.
Also es ist auch nicht das Atelier, in das Jean-Christophe Ammann in den 80er Jahren gegangen ist.
Nein, das ist ja dem aus dem 19. Jahrhundert noch sehr vergleichbar gewesen. Und ich habe auch jetzt noch so einen Arbeitsraum, der je nachdem, was im Moment gebaut oder gemacht wird, dem nicht unähnlich ist, weil das einfach Werkstattverhältnisse sind. Aber mit dem Atelier ist natürlich wirklich dieser Denkraum gemeint, der Prozesse in Gang setzt, der Fragen stellt, der Leute zusammenbringt, um Produktionen überhaupt erst realisierbar zu machen.
Und was heißt das jetzt konkret? Wie schaffen Sie diesen Raum? Also Sie haben ja auch einen Alltag, in dem ganz verschiedene Dinge Platz haben müssen. Es ist ja nicht so, dass man morgens aufsteht, dann geht man, ja vielleicht gehen Sie ja doch einfach ins Atelier, um Ruhe zu haben und auch in ein physisches Atelier. Wie geht das genau?
Also es gibt verschiedene Orte. Es gibt den Zug als Pendler zwischen Basel und Bern.
Wo Sie unterrichten. Ne?
Wo ich unterrichte, der so eine Zwischenzone ist, 2 Stunden am Tag, am Morgen hin, am Abend zurück. Dann gibt es klarerweise auch meine Arbeitsplätze zu Hause, in der Wohnung.
Mehrere?
Es gibt einen mit einem großen Computer und einen ohne Computer. Es gibt einen, wo viele Bücher sind. Also ich bin in der komfortablen Lage, 3 Arbeitsplätze in unserer Wohnung mir einrichten zu können.
Plus noch den Zug, plus noch die mentalen Räume?
Plus die Werkstatt.
Plus die Werkstatt. Und wie entscheiden Sie, wo Sie wann hingehen?
Das hängt sehr damit zusammen, was im Moment für eine Phase ist. Das ist eine Phase der Entwicklung von Arbeit oder Finden von möglichen Arbeitszusammenhängen oder bin ich daran, eine Ausstellung zu realisieren?
Und das Finden von möglichen Arbeitszusammenhängen, wie geht das? Also da muss man erst mal suchen und sammeln wahrscheinlich?
Also klarerweise hat man, wenn man so 35 Jahre sich damit beschäftigt, eine Art Zusammenhang und Fundus. Nur bei mir hat sich das anders entwickelt. Ich habe in meinem Konzept für die Ausstellung in Solothurn geschrieben, dass der Ausgangspunkt ein Schnitt durch die Gegenwart ist. Das heißt, ich bin eigentlich eher in der Defensive, um nachher in die Offensive gehen zu können.
Also Sie wollen erstmal reagieren, Anselm Schalder?
Reagieren passt mir nicht ganz, aber ich möchte lieber agieren als reagieren. Aber es war natürlich am Anfang auch ein Reagieren auf Verhältnisse. Und das hat sich in der Zeit dann auch verändert. Und mir ist unterdessen klarer geworden, dass ich eben mit Denkräumen arbeite und weniger mit stilistischen Zusammenhängen zum Beispiel, die ich weiterentwickle.
Das ist ja auch immer recht anforderungsreich für die Besucher Ihrer Ausstellungen. Also man muss sich eigentlich in diese Denkräume ein Stück weit hineinbegeben, einlassen. Man braucht manchmal auch Texthilfe dazu. Also man kann vielleicht nicht immer gleich wissen, was dahinter steckt.
Ich denke, Sie sind immer ein breites Angebot, das ästhetisch auch nicht unattraktiv ist. Also man kann sich auch ohne die genauen Zusammenhänge jetzt zu kennen oder aufschlüssen zu wollen, eigentlich sehr vieles erschließen. Was es braucht, ist Zeit.
Das ist einfach auch wichtig, dass man von dieser sinnlichen Seite an die Dinge herangeht bei Ihnen. Also man muss jetzt nicht die Geschichten
nein, nein,
wissen.
Nein, das ist nicht die Meinung. Das Ziel ist ja auch ein umfassend wahrnehmbares Stück Realität, das in einen Kontext und in Verhältnisse zu anderen gestellt wird. Und das mit der Absicht, dass sich die gegenseitig wirklich auch bedingen und stärken, auch wenn sie möglicherweise überhaupt nicht aus der gleichen Zeit stammen.
Hören wir an der Stelle, Anselm Schalder, Ihr nächstes Musikstück. Das hat vielleicht mit dem Thema neue Wege finden zu tun, vielleicht auch mit diesem Medialen, mit der Umsetzung, die Sie immer sehr interessiert. Vielleicht sagen Sie uns den Titel dieses Stücks an.
Also, das stammt von Ali Farka Touré, einem Musiker aus Mali. Die CD wurde 1999 publiziert. Die Stücke sind aber eigentlich alle älter. Die CD heißt Radio Mali und es sind zwei kurze Stücke. Das eine heißt Radio Mali und das andere Nyarka.
Yo malitia 베거레요 말리네요 야고 왕가가 다조 말리니 가베거레요 말리네요 야고 왕가가 아고젠디세 아고젠디세 아고 젠티세 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 아고 젠티세 바바호 젠티디
Ali Farka Touré war das mit Radio Mali an seinem Stall, da hier in Musik für einen Gast. Das hat eine Bewandtnis mit diesen Stücken, die haben Sie aus Paris mitgebracht und Sie müssen, glaube ich, genauer erklären, worum es hier geht.
Also Ali Farka Touré ist eine schillernde Figur. Einerseits ist er eben Musiker, andererseits hat er sich auch durchaus in die Politik in Mali eingemischt und ist ein Großgrundbesitzer, also wirklich interessante Figur. Radio Mali war, denke ich mir, in den frühen 80er Jahren schon die Möglichkeit, live aufgenommene Musik im ganzen Land über einen Radiosender zu verbreiten. Und auf dem Land wurden dann einzelne Radiogeräte aufgebaut. Und die Leute haben da, ähnlich wie sie Geschichtenerzählern zugehört haben früher, sich dann eben ans Radio gesetzt und diese Musik, die Live-Sendungen waren, dazugehört. Und da wurde dann auch erzählt dazwischen. Also ich bin drauf gestoßen über einen Artikel, der eher sich mit dem beschäftigt hat, also diese Art Musik nicht über ein Medium zu verbreiten, mit den simpelsten technischen Mitteln. Heute könnte man ja Internet, diese ganzen Sachen ganz anders verbreiten und habe das dann in Paris gesucht und auch sehr schnell gefunden, weil es damals noch sehr gute CD-Läden gab, die Leute hatten, denen man eben mit diesen Geschichten, die einem dann sehr schnell weiterhelfen konnten und auch zeigen, was es da daneben für Musik gibt.
Sie haben gesagt, an seinem Stall auch diese Medialität interessiert Sie, wie ein Medium auch umdefiniert
wird. Ja, wir haben ja schon heute mit Lizzie Mercier-Declou waren wir bei den Schallplatten und dem sozialen Zusammenhang, den die Schallplatten damals hatten. Im Übrigen in Klammern haben wir damals auch zum ersten Mal wirklich realisiert, dass es nicht nur USA und Europa gibt, sondern eben eine Welt, die in der Kunstwelt eigentlich noch nicht so präsent war, wie sie das heute ist. Aber es ist schon so, dass mich diese Zusammenhänge, wie kommt etwas zum Publikum? Ich spreche auch immer davon, dass Ausstellung für mich ein Medium ist und nicht nur einfach ein Ereignis, sondern wirklich ein Medium, das in seiner Qualität gedacht werden und inszeniert werden muss.
Jetzt sind Sie jemand, der sehr stark nachdenkt über die Art, wie Sie selber Kunst machen. Sie sind ja dabei auch Lehrer und vermitteln das an junge Menschen weiter, die im Unterschied zu Ihnen heute sich an der Hochschule ausbilden lassen und Kunst studieren. Das ist ja fast ein bisschen paradox, als Autodidakt angehende diplomierte Künstler auszubilden. Wie muss man das konkret sich vorstellen? Wie unterrichtet man denn heute Kunst oder wie tun Sie es?
Also wir haben in Bern ja das in den letzten 15 Jahren auch ständig diskutiert und überlegt und gerieben an den sich schnell verändernden Verhältnissen. Man muss daran denken, dass diese Ausbildungen als Fachhochschulen gibt es 12, 13 Jahre. Das ist also noch nicht eine lange Geschichte. Und was wir da einbringen in einem Team, sind unsere jeweils spezifischen Erfahrungen. Also es wird nicht im akademischen alten Sinne mit dem eigenen Werk argumentiert. Das wird klarerweise diskutiert, wenn es öffentlich gemacht wird. Aber das ist nicht die Argumentationsrichtung.
Das ist auch nicht der Meisterdiskurs der deutschen Akademien.
Das ist kein Meisterdiskurs. Natürlich ist es auch blöd zu behaupten, man sei mit Mitte 50 gleich wie die Mitte 20. Das stimmt einfach nicht. Man hat eine Menge Dinge gemacht, aber die grundsätzlichen Fragen, die bleiben eigentlich in der Diskussion. Und wesentlich ist, glaube ich, wirklich einen Raum zu schaffen, der nicht primär administrativ geformt ist, sondern durch die Bedürfnisse der Studentinnen und Studenten, weil wir stellen das ins Zentrum, was die mitbringen.
Und was steckt denn jetzt bei diesen jungen Leuten so in ihrer Wahrnehmung dahinter, hinter diesem Wunsch, Künstler zu werden? Da müssen Sie ja auch drüber nachdenken, wenn Sie das dann spiegeln mit Ihrer Situation, damals dieses Aufbrechen, Weggehen, sich einen Raum schaffen, das hat jetzt schon mehrmals eine Rolle gespielt in unserem Gespräch.
Also die Situation ist, denke ich mir, grundlegend anders, weil die Leute wissen, es gibt dieses Angebot. Also man kann das studieren. Es gibt Studiengänge in der Schweiz, in Europa, in Amerika, wo man das studieren kann. Und klarerweise gibt es da Vorstellungen, Ideale, man kennt Künstler und ihre Werke, wie sie in der Öffentlichkeit auftreten und hat vielleicht Vorstellungen, auch so sein zu wollen. Die Leute sind sehr gut informiert und gleichzeitig auch wieder überhaupt nicht informiert darüber, wie es denn dazu kommt, bis etwas in der Öffentlichkeit über Jahre sich halten und immer wieder in der Diskussion sein kann. Und genau darum herauszufinden, wie das jeweils individuell oder in kleinen Gruppen kooperativ entwickelt werden muss und kann, damit es dann auch aushält, wenn keine Nachfrage besteht oder wenn nicht jemand sofort kommt und eine Ausstellung machen will, so wie das bei mir der Fall war.
Also das klingt auch danach, als wenn Sie so gewisse Fähigkeiten im Selbstmanagement oder auch in der Entwicklung von einer bestimmten Haltung vermitteln würden. Es geht ja wohl weniger darum, Bildsprachen oder technisches Know-how zu vermitteln.
Das wird selbstverständlich auch vermittelt auf einem sehr hohen technischen Niveau. Die Hochschule ist bestens ausgerüstet, aber das ist nicht unser zentrales Anliegen. Und es geht aber auch nicht darum, anhand von jetzt existierenden Künstlerbiografien eine Art von Rezept zu entwickeln, wie das gehen könnte, weil es geht nämlich nicht. Also wenn ich versuche zu reflektieren, wie Jeff Koons seine Arbeit macht und dann eine Studentin meint, sie könnte das gleich machen, dann wird das nicht so funktionieren. Die muss man zur Kenntnis nehmen und für sich selber entscheiden, was will man dann eigentlich und kann man dann anspruchsvoll und ambitioniert sein in dem, was man will, weil das ist dann schon wichtig. Also die schweizerische Bescheidenheit ist da ein schlechter Begleiter.
Ist das nicht auch ein bisschen eine Zähmung oder einfach auch der Versuch, Kreativität überhaupt dingfest zu machen in so einer Ausbildung? Das hat was Zweischneidiges.
Das ist ohne Zweifel ein Paradox, in dem wir uns drin befinden, das man auch aushalten muss. Ich denke, die Ausbildung besteht vor allem in einem guten Mix von Geduld haben und Forderungen stellen. Und nicht schon einen professionellen Rahmen, der sich nur am Vertrieb orientiert, bieten, sondern wirklich 3 Jahre für einen Bachelor, um aus einem diffusen Wunsch eine Art Kenntnis zu machen, um was es dann jeweils gehen könnte.
Wir kommen zum Schluss dieser Ausgabe von Musik für einen Gast. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Basting und ich darf Sie, Anselm Stalder, bitten, uns noch Ihren letzten Musiktitel vorzustellen, der, wenn ich richtig verstanden habe, von einem Ihrer Studenten stammt.
Es handelt sich um ein Werk von Tobias Reber, der nicht wirklich unser Student war, sondern er hat Musik und Medienkunst in Bern an der Hochschule studiert. Wir haben aber 2, 3 sehr intensive Gespräche geführt, die mir auch ein anderes Hören ermöglicht haben. Also eines, das nicht sich nur durch das Gängeln durch die Emotion leiten lässt, sondern ein Hören, bevor die Emotion einsetzt. Seine CD, die er als Abschlussarbeit gemacht hat, heißt Backup Aura und wir hören daraus Container.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.